Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFBE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Das ist immer wieder sehr bemerkenswert, und das heißt es merkenswert, dahin zu schauen. Also in dem Moment, wo ich mich herausgefordert fühle von einem Kind, woran liegt das in dem Moment? Und was hat das auch in dem Moment mit mir selber zu tun?
Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel Schätze finden statt Fehler suchen. Herausforderndes Verhalten verstehen. In der pädagogischen Praxis wird immer häufiger davon berichtet, dass Kinder sich immer auffälliger zeigen. Die Pandemie hat die Stressbelastung für Kinder und Fachkräfte zusätzlich erhöht. In den Kindertagesstätten sehen sich die Fachkräfte mit erschwerten Arbeitsbedingungen konfrontiert, wodurch sie zusätzlich herausgefordert sind, die Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung achtsam zu begleiten. Aber sind Kinder wirklich schwieriger geworden? Oder sind es die Kinder, die besonders herausgefordert sind und dies durch ihr Verhalten zeigen? Welche Gründe können hinter ihrem Verhalten stecken und wie können Fachkräfte darauf reagieren? Diesen Fragen wollen wir in dieser Podcast-Folge nachgehen und haben Anja Kanzler zu einem Gespräch eingeladen. Frau Kanzler ist Sozialpädagogin, Fortbildnerin, Coach, Supervisorin und Fachautorin zahlreicher Publikationen, unter anderem des gleichnamigen Buches Schätze finden statt Fehler suchen. Herzlich willkommen, Frau Kanzler.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch und ich bin schon ganz gespannt auf die Fragen.
Ja, und wer uns so ein bisschen folgt, der weiß, Frau Kanzler, also Anja und ich, wir kennen uns und wechseln daher auch direkt zum Du. Anja, gibt es etwas, was du zu deiner Person noch ergänzen möchtest? Irgendwas, was ich vergessen habe?
Also das Einzige, was vielleicht noch zu ergänzen wäre, dass ich halt selber auch auf meiner Webseite einen Blog habe, der mit ganz vielen Fachartikeln gespickt ist und auch selber einen Podcast namens den Kita Talks habe, wo vielleicht die einen oder anderen auch gerne mal reinhören können, dürfen, sollen, wollen.
Super, vielen Dank. Ja, tauchen wir direkt ein in das spannende Thema. Und ich möchte mit einem kleinen Teil deines Buches starten, mit einer Überschrift. Du leitest das Buch ein mit dem Satz, bevor Kinder Probleme machen, haben sie welche. Ja, nun meine Frage, sind Kinder durch die Pandemie tatsächlich verändert und was wissen wir darüber?
Ja, also ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich sag mal, die Pandemie war für uns alle bestimmt ein sehr einschneidendes Ereignis. Und ganz ehrlich, es wäre schon sehr verwunderlich, wenn das so ganz spurlos an den Kindern vorbeigegangen wäre. Die Frage ist aber, ja, was hinterlässt diese Pandemie vielleicht auch langfristig an Spuren? Also wir sind ja jetzt noch sehr zeitnah dahinterher und können es, glaube ich, noch gar nicht so ganz einordnen, welche konkreten Auswirkungen die Pandemie dann tatsächlich nochmal auf das Verhalten oder auch auf die Entwicklung von Kindern langfristig haben wird. Es gibt natürlich viele oder auch erste Studien dazu, die durchaus feststellen, dass es einen Anstieg von psychischen Erkrankungen bei Kindern gibt. Ein anderer Aspekt, der oft in den Fokus gerückt wird, ist der Bewegungsmangel der Kinder, wodurch halt auch im motorischen Bereich Entwicklungsverzögerungen sichtbar werden. Und trotzdem sind viele dieser Studien eigentlich erst ab Grundschulalter und Jugendalter. Also das heißt, für unseren Bereich in Krippe und Kita, finde ich, ist der Fokus da noch viel zu wenig hingerichtet, um da wirklich aussagekräftige Aussagen treffen zu können. In der Praxis wiederum, mit der ich ja auch sehr eng verknüpft bin, bekomme ich aber gerade jetzt, wenn es um Eingewöhnung geht, immer wieder die Rückmeldung, dass also jetzt seit der Pandemie viele Eingewöhnungen und der damit verbundene Beziehungsaufbau sich tatsächlich eher etwas schwieriger anlässt. Also, dass es oft länger dauert. Und das kann damit zusammenhängen, dass viele Kinder in den letzten Jahren zum einen halt wenig Kontakt zu anderen Kindern hatten und auch zu anderen Personen außerhalb von Familie. Und ich glaube, so unterschwellig oder auch sehr, sehr vordergründig kam ja immer wieder diese Botschaft, Abstand zu halten und vorsichtig zu sein. Das ist ja genau das, was dann sich auch so ein bisschen kontraproduktiv auswirkt, wenn es jetzt um Kontaktaufnahme und um Beziehung zu Menschen, denen ich vielleicht vorher noch nie begegnet bin, so betrifft. Und ich glaube, da ist es nochmal interessant, wirklich genauer hinzugucken und dass diese ja fehlende Übungsmöglichkeit, die Kinder auch in dieser Zeit hatten, mit anderen Kindern, auch Auswirkungen auf das soziale Miteinander von Kindern haben kann. Ich denke, wir beschäftigen uns ja auch immer wieder mit dem Thema Resilienz und auch mit Risiko und Schutzfaktoren in dem Zusammenhang. Und das heißt, jedes Kind hat ja auch dann nochmal in seinem eigenen Umfeld ganz Unterschiedliches erlebt und bringt damit dann auch nochmal ganz andere Hintergründe mit. Also ja, ich glaube, wir haben Auswirkungen. Und trotzdem ist jetzt so die Frage, wie gehen wir da langfristig mit um dann auch zu sehen, wie Kinder sich darüber weiterentwickeln können.
Der Buchtitel und auch der Podcast-Titel heute lädt ja schon dazu ein, zu gucken, wohin richten wir den Scheinwerfer? Nämlich die Schätze zu finden, statt die Fehler zu suchen und gleichzeitig sich anzuschauen, okay, auf welchem Fundament stehen wir gerade? Was ist gerade das Gegebene, was uns umgibt, womit wir uns konfrontiert sehen? Und eingangs sagte ich ja auch schon, die schweren Arbeitsbedingungen, auch die sind ja durch viele Faktoren beeinflusst. Ja.
Und definitiv sind die sicherlich in den letzten 3 Jahren auch nicht besser geworden, ne? Und ich sag mal, dass wir ja tatsächlich diese Situation auch hatten, dass durch die Fachkräfte, die teilweise selber aufgrund von Risikoerkrankungen nicht dann auch den Beruf haben weiterführen können oder zumindest auch vorübergehend nicht im Arbeitsfeld waren, hat das natürlich auch nochmal so Lücken aufgerissen, die man auch sicherlich nicht kleinreden darf an der Stelle.
Naja, und du hast auch ganz klare Bedürfnisse von Unsicherheit versus Sicherheit, Angst, Sorge, was die Kinder gegebenenfalls jetzt auch ein Stück weit in ihren Knochen tragen könnten. Was genau verstehen wir unter herausforderndem Verhalten? Wie können wir uns das greifen? Wo beginnt das? Wo endet das?
Wo beginnt das? Wo endet das? Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, in meinem Buch Schätze finden statt Fehler suchen und auch in meinen Seminaren ist mir ja immer besonders wichtig, nochmal so herauszustellen, dass wir als Fachkräfte eigentlich jedes Verhalten als herausfordernd erleben und einordnen, das zum einen außerhalb unseres Erwartungsrahmens liegt und andererseits halt, wo wir als Fachkräfte an unsere Grenzen kommen. Und das ist immer wieder interessant in den Seminaren, wie unterschiedlich das auch eingeordnet wird. Also dieses, ja, wann fällt ein Kind, ne, aus dem Rahmen, wann wird es herausfordernd? Da gehen die Meinungen in den Diskussionen immer unglaublich auseinander, dass dann eine Fachkraft sagt, ja, aber dann und dann ist das Kind für mich halt total herausfordernd. Und die andere Fachkraft sagt, naja, es ist ja schön und gut, wenn dieses Kind in dem Moment halt sehr laut ist und auf seinen Willen besteht. Ich finde das sogar gut, will ich immer angepasste Kinder haben und das überhaupt nicht als herausfordernd in dem Moment einordnet und bewertet.
Und der Blick wechselt vom Kind, so wie du es jetzt beschrieben hast, ja automatisch zur Fachkraft, wenn du beschreibst, dass es häufig was mit der Erwartung der Fachkraft zusammenhängt oder zu tun haben kann.
Ja. Das ist immer wieder sehr bemerkenswert, und das heißt, es merkenswert, dahin zu schauen. Also in dem Moment, wo ich mich herausgefordert fühle von einem Kind, woran liegt das in dem Moment? Und was hat das auch in dem Moment mit mir selber zu tun? Warum komme ich da gerade auch an meine Grenze, die mir dieses Kind insbesondere spiegelt?
Die Überschrift, bevor Kinder Probleme machen, haben sie welche, lädt ja auch dazu ein, sich zu fragen, gibt es für kindliches Verhalten deiner Meinung nach wirklich immer einen Grund? Also auch das Konzept des guten Grundes, gibt es dafür wirklich immer einen Grund?
Ja, beantworte ich ganz klar mit ja, weil letztendlich steht hinter jedem Verhalten, und das ist ganz unabhängig, ob das jetzt kindliches Verhalten ist oder ob es Verhalten von Erwachsenen ist, es steht immer ein Bedürfnis dahinter. Und wir haben ja zum einen das Bedürfnis nach Nähe, Sicherheit und Orientierung. Wir haben ein Bedürfnis nach Autonomie, Selbstwirksamkeit, aber auch etwas selber kontrollieren zu können. Wir haben ein ganz wichtiges Bedürfnis nach Exploration und Weltaneignung. Es geht immer wieder auch um Lust und Unlust, also weil auch das, es gibt Dinge, da habe ich Lust zu, und es gibt Dinge, die mag ich überhaupt nicht, und die lösen in mir auch so ein Unwohlsein aus. Und und dann geht es natürlich auch um Selbstwert und Anerkennung, gesehen werden. Und das sind alles ganz legitime, ganz normale Bedürfnisse. Da passt sehr gut ein Beispiel, was mir gestern noch begegnet ist, also so ganz zeitnah. Dort wurde mir ein 2-jähriges Mädchen beschrieben, das scheinbar ohne Grund von Kind zu Kind geht und die anderen Kinder schubst. So. Und das macht sie bei jüngeren und auch bei älteren Kindern. Und die einen fallen hin und die anderen nicht. Und diese Fachkraft sagte dann, es ist irgendwie... Ich habe nicht den Eindruck, dass das Kind sich versucht abzugrenzen. Ich habe nicht den Eindruck, dass dieses Kind versucht, Kontakt aufzunehmen, und fragt sich dann aber immer wieder, warum, wozu macht das Kind das letztendlich? Vor allen Dingen, weil sie auch beobachtet dabei, nach dem Tun wendet sich das Kind ab, und das eine Mal geht es zum nächsten Kind und wiederholt das, und ein andermal lässt es das aber auch einfach bleiben. Und es hat wieder einen gewissen Abstand, bis es zum nächsten Schubsen kommt. Also so, dass man auch nicht sagen kann, das ist so eine bestimmte Situation, in die ich das einordnen kann. So, und da könnte jetzt ja dieser Eindruck entstehen, das passiert heraus aus diesem Aspekt ohne Grund. Das macht das einfach so.
Aus heiterem Himmel. So, einfach so. Ne?
So, genau, aus heiterem Himmel, wie das so gerne beschrieben wird. Kleiner Nebensatz, das Kind lächelt, wenn die Fachkräfte mit ihm schimpfen. So, das ist also auch noch dabei, und irgendwie ist diese Fachkraft einfach komplett irritiert. Naja, und mir kam aber, wie ich das so beschrieben bekommen habe, sofort in den Kopf, Mensch, hier geht's, glaube ich, um das Bedürfnis Exploration und Weltaneignung. Und zwar... Es ist doch total interessant herauszufinden, wann fällt ein anderes Kind um und wann nicht. Wer fällt um und wer fällt nicht um? Wie viel Kraft brauche ich, um ein Kind zum Umfallen zu bringen? Letztendlich wäre es jetzt nochmal spannend, dahin zu gucken, gab es vielleicht im Vorfeld schon so Explorationsansätze des Kindes, wo es das mit anderen Materialien und Gegenständen schon versucht hat. Also wo es durchaus auch dieses Spielinteresse, nenne ich es jetzt mal, auch schon anders ausgelebt hat und es jetzt anfängt auf andere Kinder zu übertragen und es auszuprobieren. Auch Wirksamkeit zu haben an der Stelle. Also mir ist wichtig zu sagen, dass also nur weil ich jetzt sage, okay, lass uns doch mal hinschauen, dass das vielleicht Exploration und Weltaneignung ist, herauszufinden, was geht wie. Und ich das verstehe, dass das so sein könnte, ich nicht mit dem Verhalten einverstanden bin. Ja, also das heißt schon, dass ich da ja jetzt dran anschließen sollte, nochmal zu gucken, ist das wirklich ein Problem für die anderen Kinder? Oder ist es nur, in Anführungsstrichen, das Problem der Fachkraft, die vielleicht auch die Sorge hat, die anderen könnten dabei verletzt werden? Und natürlich in dem Moment, wo mir die Kinder signalisieren, die umgeschubst werden, dass sie das total doof finden, dann gilt es schon auch, mit diesem Mädchen ins Gespräch zu gehen und auch da zu vermitteln, okay, ich habe verstanden, du versuchst hier was auszuprobieren und das macht dir ganz viel Spaß und das ist ganz wichtig für dich. Und trotzdem, guck mal, du hast aber damit jetzt gerade dem anderen Kind wehgetan und das findet das gar nicht so gut. Ja. Aber das ist ja eine ganz andere Ebene, auf der ich dann mit dem Kind unterwegs bin, als wenn ich versuche, das die ganze Zeit zu unterbinden und zu unterbrechen und zu sagen, lass das sein.
Und ich spüre da, wenn ich dir so intensiv zuhöre, da auch so eine Entschleunigung für die Situation, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die Fachkraft, die sich an dich gewandt hat, natürlich gerne wissen würde, was kann ich denn tun, damit sie damit aufhört? Vermutlich genau aus diesem Grund, ich möchte nicht, dass andere Kinder zu Schaden kommen. Ich möchte schützen. Ich habe einen Auftrag der Aufsichtspflicht. Was ist, wenn die anderen Kinder das nachahmen? Plötzlich schubsen alle Kinder hin und her. Mhm. Und dieser Wunsch nach Unversehrtheit natürlich immens groß ist, gerade wenn wir alleine mit größeren Gruppen sind. Also was kann die Fachkraft, um nochmal da reinzutauchen, was kann die Fachkraft tun, wenn sie das kindliche Verhalten ja schon verändern möchte, wenn sie sicher gehen möchte, dass alle Kinder, ich sag mal jetzt mit einem großen Ziel, alle Kinder heil bleiben und sie dieses Mädchen beobachtet in dieser Situation, wie es um sich, ich sag mal, um sich schubst, wie es zu den Kindern geht, mhm, und diese mit ihrer Kraft beiseite schiebt. Mhm.
Genau. Also wie gesagt, also ich glaube, wichtig ist erstmal hinzuschauen, ob das tatsächlich so ist, dass es den anderen wehtut und dass es tatsächlich etwas Gefährliches ist. Das ist das, was mir diese Fachkraft zum Beispiel auch zurückgemeldet hat. Das ist gar nicht in jedem Fall so. Gerade auch im Kontakt mit den älteren Kindern, wo dieses Mädchen sogar eher körperlich unterlegen ist, ist das überhaupt kein Problem. Und die Älteren nehmen das auch als Spaß. So, und das wäre zum Beispiel eine der Situationen, wo die Fachkraft gar nicht eingreifen müsste, sondern sagen kann, ich schaue von außen. Ich guck mal, ist das okay so? Kann ich das stehen lassen? Weil ich glaube, manches Mal so in diesem Eifer des auch schützen zu wollen oder auch verhindern zu wollen, greifen wir vor. So, und das andere ist natürlich diese Seite bei diesen einzelnen Kindern, wo dann halt auch mit Weinen reagiert wird. Da kann ich, wie ich eben schon beschrieben habe, dem Kind halt in dem Moment nur immer wieder vermitteln. Wir sprechen hier vom zweijährigen Kind an der Stelle. Das heißt, es braucht auch die gewisse Wiederholung, um es verinnerlichen zu können, dass es so nicht in Ordnung ist. Und das heißt, ich muss den anderen Kindern auch Möglichkeiten an die Hand zu geben, durch eine Stoppgeste, durch Abgrenzung zu sagen, lass mich in Ruhe. Also, dass da auch auf der anderen Seite etwas passieren kann, um nicht nur das immer wieder mit sich geschehen zu lassen. Also es hat immer so mehrere Seiten in solchen, also die Antworten sind auch nie einfach und auch nie allgemeingültig. Das heißt, ich arbeite auch in meinen Seminaren immer ganz stückchenweise so diese Wege heraus zu gucken, was kann es denn sein? Und das ist erstmal das, was halt in der Situation so stattfindet. Auch manches Mal vielleicht dann, wenn es wirklich Schutz nötig ist, zu sagen, stopp, lass das bitte sein. So, ne? Also das ist, da muss ich auch tätig werden, wenn ich merke, geht zu weit, das kommt tatsächlich zu Verletzungen dann. Das andere ist aber dann auch zu gucken, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, dem Kind das Bedürfnis zu erfüllen? Also nicht nur immer Stopp, Stopp, Stopp und Nein, Nein, Nein zu sagen, sondern zu schauen, wo gibt es Möglichkeiten, halt mit anderen Materialien, ja, rauszufinden, wie viel Kraft habe ich, wie kann ich das ausprobieren. Da gibt es sicherlich im Bewegungsbereich ganz viele Möglichkeiten, da gibt es draußen ganz viele Möglichkeiten, bis hin zu, warum nicht das auch spielerisch aufgreifen und zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal alle auf eine Matte und dann probieren wir das mal aus mit, so, einer stellt sich jetzt hin und dann das andere Kind darf dann jetzt einfach mal versuchen zu schubsen. Einfach das aufzugreifen und dieses Kind ganz, ganz explizit damit zu integrieren und alle Kinder damit aufzunehmen, die einfach da auch Lust und Spaß dran haben. Und dann da auch etwas Spielerisches in der Erfahrung draus zu machen. Weil ich glaube, das Wichtige ist, in dieser Situation zum Beispiel nochmal sich zu verdeutlichen, das Kind macht das ja nicht mit einer bösen Absicht, sondern für dieses Kind ist das Spiel. Warum es dann nicht auch spielerisch fortführen? An der Stelle, wo es legitim ist. Und es ausleben zu lassen. Und meine Erfahrung ist, aus meiner früheren Praxis, wenn die Kinder die Chance hatten, das auch auf diese Art und Weise auszuleben, dass es sich tatsächlich im Alltag immer weiter reduziert hat.
Was passieren könnte, wenn wir mit einem anderen Blick die Situation begleiten? Und das beschreibst du auch in deinem Buch, dass wir in so einen Teufelskreis geraten. Mhm. Und du zeigst dort auch, wie wir vom Teufelskreis zur Wohlfühlspirale gelangen können. Vielleicht kann man das auch anhand dieses Beispiels oder auch verallgemein nochmal den HörerInnen ein bisschen näher bringen. Was bedeutet vom Teufelskreis zur Wohlfühlspirale?
Ich sag mal, ich erkläre vielleicht erstmal diesen Teufelskreis und versuche das nochmal so auf diese Situation anzuwenden. Also der Teufelskreis an sich beinhaltet ja, da ist ein Verhalten des Kindes, in dem Fall halt das Schubsen. Das Kind macht es und in dem Moment, wo es tut, trifft es aber auf das Unverständnis der Fachkraft. Das heißt, in dem Fall, die Fachkraft schimpft, ohne anzuerkennen, wozu das Kind das vielleicht auch getan hat. Und indem es erstmal nur mit einem Schimpfen und Nein, lass das sein, diese Reaktion bekommt, ist im Prinzip kein Lösungsangebot da drin. Also das Kind weiß auch weiterhin nicht, was es verändern soll, sondern es weiß erstmal nur, Stopp, ja, aber was denn dann, ist ja im Prinzip die Frage des Kindes. Und das Bedürfnis aber ist ja weiterhin da. Das Bedürfnis des Ausprobierens, was geht wie. Und das heißt, dieses Bedürfnis wird weiter ausgelebt und auch mit dem gleichen Verhalten weiter ausgelebt. Und das ist die Verkettung dieses immer wiederkehrenden Schubsens in dem Beispiel. Manchmal verstärkt sich das auch in vielen Situationen, wo man so das Gefühl hat, das ist sogar wie so eine Spirale, die sich hochdreht. Also, und dadurch, dass das nicht aufhört, kommt es zu einer Frustration bei der Fachkraft, die verärgert ist, die denkt, mein Gott, jetzt habe ich das doch schon so oft gesagt und da verändert sich nichts. Aber es bleibt beim Unverständnis. Das Kind bekommt keine Alternativen angeboten, was es denn anderes tun kann oder wie es sich anders verhalten kann. Und dadurch wird es weiter und weiter und weiter sich an diesem Verhalten auch festhalten. Es wird sich verfestigen. Und das ist das, was wir ganz oft in der Praxis erleben, wenn wir dieses Bedürfnis des Kindes nicht erkennen und auch nicht benennen.
Und ja, nicht nur des Kindes, sondern du sprichst ja auch die Fachkraft an. Letztlich läuft der gleiche Kreislauf ja vermutlich auch bei der Fachkraft ab, oder? Die sich ja auch verfestigt und sagt, aber ich habe es doch gesagt, ich sage es jetzt nochmal, ja, vielleicht nochmal ein bisschen vehementer. Und beide haben das Gefühl, sich nicht zu verstehen. So kommt das gerade bei mir an.
Genau. Und da im Umkehrschluss jetzt so zu gucken, wie schaffe ich das in eine Wohlfühlspirale zu bringen, dafür muss ich erst forschen. Also dafür muss ich erst herausfinden, okay, was könnte denn jetzt das Bedürfnis des Kindes sein? Jetzt muss ich ja bei dem Beispiel sagen, die Fachkraft hat ja schon einen guten Ansatz und sagt, irgendwie habe ich ja verstanden, dass da irgendein Bedürfnis hintersteht. Ich habe es aber noch nicht erkannt. Ne? Also, und dafür ist es sicherlich auch wichtig, in Austausch mit anderen zu gehen. Im Zweifelsfall sich auch da nochmal über Fallsupervision und Beratung auch nochmal was dazu zu holen, wie diese Fachkraft es ja letztendlich jetzt auch in dieser Situation getan hat, weil manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Also das ist so, wo dann jemand von außen sagt, ja, aber ist doch eigentlich klar wie Kloßbrühe. Also daraus halt dann diesen guten Grund abzulesen und herauszufinden. Die Wohlfühlspirale beginnt aber an dem Punkt, dass die Fachkraft bereit ist, einen verstehenden Zugang, eine verstehende Haltung einzunehmen und erstmal überhaupt davon ausgeht, es hat einen guten Grund. Und es ist nie grundlos, was ein Kind tut. Und das hat was mit Haltung zu tun. Und dann, wenn ich diesen guten Grund erkannt habe, ja, und wenn wir das jetzt bei diesem Schubsen sehen, okay, Weltaneignung, Kräfte messen, welche Handlungsalternativen kann ich anbieten? Und das ist mal langfristig angelegt, weil die Handlungsalternative in der Situation anzubieten, wir befinden uns meistens dann in einer Stresssituation, weil ich ja schon eingegriffen habe, da wird mir das Kind gar nicht mehr richtig zuhören können. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, wie kann ich das anders begleiten? Wo kann ich das in entstressten, in entspannten Situationen nochmal begleiten? Und dann kommt es zur Entspannung und dann kann ich ein Kind in der nächsten Situation auch erinnern und sagen, okay, du weißt doch.
So. Oder du weißt es noch nicht, aber ich begleite dich dabei.
Ja, genau, ne? Genau so.
Ich weiß das Kind ja noch nicht, aber ich fühle mich vermutlich als Fachkraft dann auch wirksamer, wenn ich spüre, dass das mein Angebot ankommt, dass die Offenheit da ist und die, so verstehe ich dich jetzt, kann ja nur da sein, wenn wir uns gegenseitig öffnen und ich das Kind wirklich mit einer zugewandten Haltung ihm begegne und sage, okay, du hast einen Grund, ich verstehe ihn vielleicht im Moment nicht, aber ich möchte ihn gern verstehen und wende mich dir zu.
Mhm. Richtig. Und wirklich dieses Zuwenden, Hinschauen und eben nicht von vornherein urteilen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und das kommt zu der Entspannung, dass dann halt auch Kinder anfangen auszuprobieren und ja dann auch Veränderungen überhaupt erst Stück für Stück entstehen kann.
Ja, und gern möchte ich nochmal in ein Beispiel eintauchen. Versetzen wir uns einmal in die Tigergruppe. In der Tigergruppe gibt es eine ganz klare Regel. Es wird erst aufgeräumt und dann etwas Neues begonnen. Und der Fachkraft ist es sehr wichtig, dass die Kinder sich an die Regeln halten, denn sie weiß, Regeln können sehr haltgebend sein. Die 5-jährige Emily verweigert das Aufräumen. Und jedes Gespräch mit Emily führt ins Leere. Die Fachkraft weiß nicht weiter. Sie befürchtet, das Kind tut dies mit Absicht. Wie würdest du auf Spurensuche gehen in dieser Situation?
Ja, wie könnte man da auf Spurensuche gehen? Also ich glaube, bei diesem Beispiel übersieht vermutlich die Fachkraft einfach den Spielflow, in dem das Kind ist. Also wo tatsächlich dieses eigentliche Bedürfnis in diesem, ich möchte jetzt auch weitermachen und ich möchte mich meinen eigenen Ideen weiter zuwenden, viel höheren Stellenwert für das Kind hat, als in dem Moment dieses, die Regel des Aufräumens, die nämlich diesen Spielfluss unterbricht. Und da sind wir auch wieder so bei diesem, ich habe vorhin was von Lust und Unlust gesagt. Also auch das ist ein sehr, sehr wichtiges Bedürfnis. Und dieses Spielen an sich macht halt unglaublich viel Lust. Und natürlich geht es hier dann auch um den weiteren Lustgewinn. Und wenn wir mal so uns an die Nase packen und ehrlich sind, also aufräumen macht keinen Spaß. Und das heißt also, ohne dass das Kind jetzt großartig darüber nachdenkt, vermeidet es letztendlich diese Unlust am Aufräumen, um halt einfach der Lust weiter auch folgen zu können. Und halt auch hier wieder ausprobieren, Freude haben, explorieren. Ich denke, da vermischen sich diese beiden Bedürfnisse sehr stark in diesem Beispiel. So. Darüber habe ich tatsächlich in meinem Buch so nicht geschrieben, aber ich glaube, das ist hier so ein Wertekonflikt, der da mit rankommt an der Stelle. Wie hoch werte ich letztendlich auch nochmal so diese Ordnung, dieses Ordnung halten und sich auch an Regeln halten. Zum anderen halt auf der anderen Seite so dieses, wo sehe ich aber auch diesen Wert des Spiels. So. Ich glaube, dass ein ganz großes Thema in diesem nicht verstanden Fühlens von Emily darin besteht, dass sie halt immer wieder nur auf diese Regel zurückgeholt wird, ohne dass ihr Bedürfnis nach ich möchte weiterspielen überhaupt benannt wird. Und dann sind wir in diesem Teufelskreis, das Kind fühlt sich unverstanden, missverstanden und macht einfach auch zu. Kann da gerade gar nicht in Aufmerksamkeit gehen, weil eigentlich ist es mit was ganz anderem beschäftigt. Ich glaube, wenn der Fachkraft es gelingen würde, erstmal überhaupt zu sagen, hey, ich sehe gerade, wie toll du hier spielst und was du gerade machst und wie viel Spaß dir das macht, dann hätte die Fachkraft die Aufmerksamkeit des Kindes, weil sie signalisiert, ich habe Interesse an dem, was du tust. Und in dem Moment, wo ich diese Aufmerksamkeit habe, kann ich sagen, okay, und es handelt sich ja hier um ein 5-jähriges Kind, bei einem 2-jährigen würde ich das sicherlich nochmal ganz anders sehen, kann ich dann sagen, aber Emily, du weißt doch, wir haben hier die Regel und lass uns doch mal gucken, wie wir das jetzt machen können. Aber dann hole ich die Kooperationsbereitschaft des Kindes anders ab. Und dann überlege ich mit ihm gemeinsam. Und ich sage nicht nur, was es zu tun hat, weil ein 5-jähriges Kind kann ich auch, und dann sind wir wieder bei Autonomie und Selbstwirksamkeit, Partizipation, kann ich auch einbeziehen in den Lösungsweg. Und dann bin ich aber in der Wohlfühlspirale. Dann habe ich den Teufelskreis angefangen zu unterbrechen. Und das kann ich nur als Fachkraft tun, das können die Kinder nicht tun.
Das bedeutet, die Verantwortung dafür, auch in der Lösungsfindung, in der Begleitung, liegt ganz klar bei der Fachkraft. Weg davon, ich stelle eine Regel auf und hoffe, dass das dann auch so funktioniert, hin zu, okay, wir wenden uns einander zu, wir sind wieder bei der zugewandten Haltung und schauen, welche Kompromisse wirklich in jeder einzelnen Situation möglich sind.
Ja.
Du nickst.
Genau so und nicht anders. Also das heißt, wir brauchen eine hohe Bereitschaft als Fachkräfte, da hinzuschauen und die Verantwortung, wie du gerade eben gesagt hast, für die Lösungsfindung auch zu übernehmen. Weil das Kind kann nicht da raus. Und das Kind braucht diesen Moment des Ich werde Verstandens. Und du weißt selber, bedürfnisorientiert heißt nicht immer, dass jedes Bedürfnis zu jedem Zeitpunkt erfüllt werden kann. So. Und auch das kann ich mit einem 5-jährigen Kind verhandeln in dem Moment. Und trotzdem ist es wichtig, dass ich erstmal das Gefühl habe, ich werde in meinem Bedürfnis auch gesehen.
Und ich als Fachkraft bin bereit, die Schätze zu finden, also den kompetenzorientierten Blick zu wahren, die rosa Brille aufzusetzen, egal wie man es formulieren möchte, statt immer wieder zu schauen, aber das klappt nicht, das klappt nicht, das wünsche ich mir anders. Ja,
genau,
ich suche
so.
Die kleinen Diamanten, die Schätze und ja, gehe auf Spurensuche.
Genau, ich gehe auf Spurensuche und lasse mich von dem überraschen, was ich dann finde.
Liebe Anja, abschließend stelle ich gern die Frage, wenn es dein Buch nicht gibt, wenn wir gerade von dir keinen Blogartikel finden und du dürftest den HörerInnen aber noch etwas mitgeben, was du als ganz fundamental wichtig empfindest, welche Botschaft könnte das sein?
Ich möchte den Fachkräften gerne sagen, schauen Sie bitte erst auf die Ressourcen und Kompetenzen des einzelnen Kindes. Herausforderndes Verhalten will uns immer auch etwas mitteilen. Und im Prinzip sagt uns das Kind damit, hier stimmt gerade was für mich nicht. Ich komme alleine nicht weiter und bitte hilf mir. Es ist sowas wie, ja, auch eine Art Beschwerdemanagement des Kindes. Manchmal auch auf etwas aufmerksam zu machen, was vielleicht in meinem meinem Verhalten als Fachkraft nicht passend ist oder im Umfeld gerade nicht stimmt und ich gerade nicht weiter weiß. Und Katrin, ich möchte dich da gerne zitieren an der Stelle. Und zwar, du sagst immer, das Kind tut dies nie gegen mich oder andere, sondern es tut es immer für sich selbst. Und ich finde, das fasst das nochmal sehr, sehr gut zusammen. Auch das Prinzip des guten Grundes an der Stelle. Ja, und es lohnt sich einfach, diese Schätze, ja, sich auf den Weg zu machen, auf diese Spurensuche zu geben und die Schätze des einzelnen Kindes darüber zu finden. Ach, dazu wunderbar. Möchte ich alle einladen.
Vielen Dank, liebe Anja, für das Gespräch, für deine Arbeit. Und ich möchte auch allen HörerInnen ans Herz legen, wer mag. Es gibt bereits 2 Folgen mit Anja Kanster in der Reihe Auf die ersten Jahre kommt es an zum Thema der Biografie. Arbeit in Anführungsstrichen. Ich finde, Arbeit klingt immer so hart, aber zur eigenen Biografiefindung und zum Thema Schlafen in der Kita. Vielen Dank, liebe Anja.
Ich sage dir Dankeschön.
Und Ihnen danke ich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an. Bleiben Sie gesund. Alles Liebe für Sie. Ihre Katrin Hohmann.